Mensch, Musiker.
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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem philharmonischen Podcast Mensch, Musiker. Ich freue mich heute, eine junge Dame hier zu haben. Und der Name ist für mich schwierig auszusprechen. Erstens bin ich Rheinländer und zweitens Pfälzer und dann kann ich das sowieso nicht. Also ich bitte dich, stell dich doch selber vor.
Hallo, mein Name ist Ho Chong Song. Ich bin Trainee bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
Was macht ein Trainee?
Trainee ist ein Programm für Studienabsolventinnen. Das ist für 2 Jahre geplant oder durchstrukturiert und ist direkt an der Intendanz angegliedert. Und genau, ich habe hier angefangen Mitte Oktober letztes Jahr. Also ich bin quasi seit 6 Monaten hier. Und ich arbeite momentan für die Abteilung Kommunikation und Presse.
Was ist für dich besonders interessant an der Kommunikationsabteilung der Deutschen Staatsphilharmonie?
Für mich ist das interessant. Erstmal weiß man, glaube ich, nicht so ganz genau, was in dieser Abteilung passiert und wie viel das eigentlich ist. Mhm. Weil was man sieht, ist vielleicht Social Media und Webseite, aber da ist natürlich Presse und alle Abo-Kampagne, Videos, Magazine, Spielzeitheft, das ist alles von dieser Abteilung. Das ist natürlich nicht immer in Absprache mit Herrn Fehlmann, mit unserem Intendanten, aber das ist alles eigentlich von diesen 2 Personen, also von Katharina und von Judith.
Ja.
Und das fand ich super beeindruckend, weil das immer wieder, also sind immer wieder Sachen, die sehr wichtig sind, aber die immer gleichzeitig passieren.
Ja.
Und die sind so energisch und immer super motiviert dabei.
Mhm.
Und ich dachte, ja, das war so, was ich mir überlegt habe, so alles, was man hört, liest, sieht, das ist von dieser Abteilung.
Ja, ich glaube, das ist den Musikern auch oft nicht klar, was da alles im Hintergrund gemacht wird und was davon nöten ist. Wir wissen ja selber, dass wenn man diese ganzen verschiedenen Sachen nicht bedient, Social Media und Webseiten, gedruckte Sachen, dass man den Saal dann nicht so gut voll kriegt, selbst wenn Corona vorbei ist.
Ja.
Okay.
Und wenn man genau wissen will, was in dieser Abteilung sonst noch passiert, empfehle ich die Folge von Katharina.
Okay. Und wenn man Ho Chong heißt, dann kommt man aus Korea.
Genau, ja, könnte man sagen, ja.
Ist das ein typisch koreanischer Name?
Nein, der Name, typisch schon, aber es ist nicht, es kommt nicht oft vor, sag ich mal so, ja.
Dein Vorname oder auch dein Nachname?
Sowohl als auch, ja.
Okay.
Ja, genau. Mein Vorname ist für beide Geschlechter da, was im koreanischen Namen sehr selten ist, und mein Nachname ist auch sehr selten. Also es ist so selten, dass ich, wenn ich jemanden treffe, der Song heißt mit Nachname, dass er dann mit mir wahrscheinlich verwandt ist.
Okay, ja, cool. Ho Chong, wie lange bist du schon in Deutschland?
Ich bin seit 2007 in Deutschland, also seit 14 Jahren. Ja, ich war 15, als ich hierher kam.
Wow.
Ja,
sehr jung. Wie hast du dann die Schule hier noch besucht oder wie kam das, dass du so jung, und wie haben dich deine Eltern denn gehen lassen? Das ist ja unglaublich.
Also ich habe in Korea mittlere Reife gemacht und dann kam ich nach Deutschland. Ich habe schon als Kind Cello gespielt und wollte auch unbedingt Cello studieren. Und weil klassische Musik aus Europa kommt, wollte ich nach Europa, und das war Deutschland.
Ja. Und deine Eltern haben dich so einfach ziehen lassen?
Ja, meine Mutter und ich waren dafür und mein Papa nicht, also mein Vater nicht, aber wir haben ihn überzeugt.
Okay.
Ja.
Und das war auch rechtlich ganz einfach, als Minderjährige, Nicht-Europäerin dann hier hinzukommen. Wie bist du denn hier angekommen? In einem Koffer und bist dann, hast du gewohnt?
Ich kam mit so 3 riesigen Koffer, da war meine Mutter auch dabei, weil ich auch sehr viel Gepäck hatte.
Mhm.
Und rechtlich und auch von meinen Eltern aus war so, dass ich nicht alleine wohnen durfte. Und das war auch gut so, dass ich mit 15 allein zu leben in einem fremden Land, es ist tatsächlich sehr schwer, das stell ich mir vor. Und ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt.
Mhm. Und hast du die vorher gekannt, die Menschen, zu denen du da gehst?
Nee, also wir haben mal telefoniert, aber persönlich haben wir uns, glaube ich, nicht gesehen. Mhm. Aber die Kontakt wurde hergestellt, weil damals mein damaliger Cellolehrer in Deutschland studiert hat und er wollte, dass ich zu seinem Professor gehe und dort auch bei ihm studiere. Mhm. Deswegen, genau, und die Gastfamilie hatte mit dem Professor auch zu tun und waren auch Musiker und so wurde die Kontakt hergestellt, ja.
Und hast du da schon ein bisschen Deutsch gesprochen, als du kamst, oder musstest du das alles hier lernen?
Ich habe 3 Monate in Korea so A1, also das ist Basic of Basic, gelernt, diese ganze Regelung. Und dann kam ich nach Deutschland und dann habe richtig Deutsch gelernt, habe ich dann in Köln. Mhm. Ja.
Und das muss ja wirklich auch ein Kulturschock fast gewesen sein. Mhm. Hier das andere Leben, das andere Essen, alle Menschen sehen anders aus. Hast du dich da einsam gefühlt oder warst du ängstlich?
Ängstlich nicht. Mhm. Aber ich kann an manchen Kulturschock-Momente erinnern.
Ja, okay.
Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, ich bin in so eine Pizzeria gegangen und dann habe ich gesehen, dass alle Leute, also pro Person, dass man eine Pizza bestellt. Und das war für mich unvorstellbar. Also
warum? Wie geht das in Korea?
In Korea sind erstmal die Pizzen, die sind eher alle so amerikanisch. Die sind sehr groß und auch viel belegt. Mhm. Und deswegen, man bestellt eine Pizza für 3 bis 4 Personen.
Ja.
Und dann bin ich in Deutschland in die Pizzeria gegangen und habe gesehen, dass eine Frau eine ganze Pizza ist oder ein Mann. Und dann dachte ich so, wie können sie das alles alleine essen?
Okay.
Ja. Oder dass man Pommes mit Mayo isst.
Okay.
Das war für mich komplett neu.
Ja.
Und Mayo schmeckt auch tatsächlich hier anders.
Okay.
Ja, das ist so die Moment, Kulturschock-Momente, was mit Essen zu tun hat. Ich bin damals, als ich in meinem ersten Jahr, ich bin viel irgendwie am Bahnhof gewesen, weil ich umsteigen musste zum Sprachkurs. Und dann war ich öfter in diesem Bücherläden. Mhm. Also es gibt ja immer ein Buchladen,
genau,
so im Bahnhof.
Wo alle Zeitungen sind. Ja.
Und dann bin ich immer da geschlendert und geguckt, was so alles gibt. Und ich konnte damals halt Deutsch nicht wirklich sprechen oder nicht verstehen. Aber ich habe immer gesehen, dass da immer CDs sind und habe erkannt, dass es irgendwie Buch ist, also dass es ein Hörbuch ist.
Okay.
Und damals habe ich gedacht, dass wahrscheinlich in Deutschland viele Leute gibt, die nicht lesen können.
Okay, das hast du dann rausgeschlossen. Okay.
Ja, weil in Korea gibt es kein Hörbuch, dass man Buch zum Hören hat.
Ist das vielleicht sogar eine Marktlücke, über die wir da sprechen für dich?
Vielleicht, ja.
Ja.
Aber damals habe ich echt gedacht, es gibt wahrscheinlich viele Analphabeten in Deutschland und Deutsche sind so verständlich, dass sie so viele Produkte dann für Analphabeten machen.
Ja, okay, cool. Waren deine Eltern informiert, wie das hier in Deutschland ist? Man muss ja so ein bisschen Vertrauen haben, wenn man seine Tochter mit 15 Jahren dann in so einem Land lässt, bei Leuten, mit denen man vielleicht mal telefoniert hat. Was hat Deutschland denn für einen Ruf in Korea?
Deutschland steht, glaube ich, für Pünktlichkeit, Genauigkeit und dass sie sehr gute Produkte herstellen.
Ja.
Ja.
Aber dass es besonders sicher hier ist, das ist nicht der Fall. Da gibt's, glaube ich, das ist in Asien, glaube ich, doch in vielen Staaten, ich denke jetzt auch an Thailand oder sowas, da hat man das Gefühl, dass man sich frei bewegen kann und man fühlt sich sicher. Und das ist hier in Deutschland ja so ein bisschen, wir haben keine amerikanischen Verhältnisse, wo so Viertel gibt, wo man nicht hin kann. Mhm. Vielleicht im Ruhrgebiet in ein paar Ecken, wo es komisch ist. Aber ich denke, fühlt man sich in Korea sicherer, wenn man über die Straße geht?
Ja. Mhm. Aber ich habe mich noch nie unsicher in Deutschland gefühlt. In Korea ist, fühle ich mich auf jeden Fall sicherer, weil, naja, weil ich aus Korea komme und ich weiß, was ich machen kann, wenn mir was passiert. Und außerdem gibt es sehr viele Sicherheitskameras in Korea, in allen Ecken.
Überwachungskameras.
Genau, Überwachungskameras, ja, genau.
Gibt es junge Frauen, die aus Deutschland in deinem Alter nach Korea kommen? Gibt es deutsche Studenten in Korea?
Ich glaube mittlerweile schon, ja. Mhm. Also ich habe auch durch Studium zufällig eine Freundin kennengelernt, die aus Deutschland kommt, aber fließend Koreanisch konnte, weil sie Austausch im Semester gemacht hat und durch K-Pop und K-Drama und ist das Interesse an Korea deutlich gewachsen, denke ich.
Ja, jetzt hast du gesagt, du hast Cello studiert und jetzt bist du Trainee bei uns. Irgendwann ist ja dann der Entschluss gekommen, nicht nur beim Cello zu bleiben, sondern das noch zu erweitern, dein Studium. Was war der Anlass oder was hat dich dazu bewogen, dich dann noch umzugucken, was es noch mehr gibt als nur Musik machen?
Ja, ich habe Cello gespielt, seitdem ich 5 bin. Und dann bin ich auch in die Schule gegangen, wo nur angehende Musiker und Künstlerinnen irgendwie sind. Und mein Umfeld war voll mit Künstler und Musiker und kannte halt nichts anderes.
Okay.
Und durch das Studium, ich hatte immer vielen Interessen außer Musik, aber Musik war halt das, was ich machen wollte. Und nach dem Studium dachte ich, ich würde gerne was anderes lernen und irgendwie andere Welten kennenlernen. Dann habe ich mich gefragt, was ich machen könnte. Und das Kultur war trotzdem das, was mich immer noch damals auch immer und jetzt immer noch interessiert und habe mich für Medien- und Kulturwissenschaften entschieden. Damals wusste ich aber nicht, was das genau bedeutet, was dieses Studium mit mir machen würde. Aber für mich war es klar, dass wenn ich dieses Studium anfange, dann beschäftige ich mich damit, was ich nicht gut kann. Und zwar sehr schwierige Texte auf Deutsch lesen und über solchen Themen zu diskutieren und nachdenken. Und das ist was, was mir ein bisschen gefällt hat, auch im Musikstudium. Da ist natürlich Musik immer der Hauptpunkt und diese ganze, wie man wissenschaftlich arbeitet und denkt, das ist so ein bisschen nebenbei. Und in Korea ist das Schulsystem, vor allem was ich erlebt habe, ist so, dass man viel aufwendig lernt, was ich sehr gut konnte. Und ich war auch sehr gut in der Schule deswegen, weil ich viel einfach mir auswendig lernen konnte. Und nach der Prüfung dann war es dann irgendwie weg vom Kopf.
Ja.
Und da lernt man auch nicht so viel zu hinterfragen, warum das so ist. Und diese Diskussionskultur ist in Korea auch nicht so ganz ausgeprägt. Und ich dachte, wenn ich Geisteswissenschaft studiere, muss ich mich da durchkämpfen.
Ja.
Und vielleicht lerne ich auch dann so, wie man das macht.
Ja, das ist ja enorm mutig, wenn du schon weißt, dass das nicht genau dein Ding ist und du sagst aber, ich gucke trotzdem dahin und will das unbedingt aufarbeiten. Also das ist ja, Chapeau, das finde ich enorm, dass du dann sagst, okay, das liegt mir nicht, aber ich gehe das offensiv an, das Thema.
Ja.
Ist das was, wenn du jetzt nach Korea kommst, was du schon mitnimmst, wenn du nach Hause kommst, dass du jetzt schon merkst, dass sich das verändert hat, dieses Nachfragen und dieses Diskutieren mehr oder?
Ja, schon. Aber das Interessante ist, dass ich bin in Korea geboren und aufgewachsen und ich bin ja seitdem ich 15 bin hier. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich quasi zwei Identitäten habe.
Okay.
Was für mich auf Deutsch Sinn macht, macht es auf Koreanisch irgendwie keinen Sinn.
Kannst du mir dann ein Beispiel sagen?
Das ist ganz schwierig. Das muss man, glaube ich, zwei Sprachen wirklich können und diese zwei Kulturen verinnerlicht oder irgendwie wissen, wie diese Kulturen sind.
Ist das wirklich so, dass das In Deutschland gibt es ja dieses die Vorurteile, dass die asiatischen Menschen etwas zurückhaltender sind, etwas vorsichtiger sind. Ist das so? Ist das so ein Punkt, der auch in der Sprache so ist? Ich weiß, dass in Japan zum Beispiel dieses offensive Nein sagen, dass man das nicht so macht. Ist das auch ein bisschen bei euch so in Korea?
Ja, nicht so ausgeprägt wie bei Japanerinnen, aber in Korea ist auch so. Aber man muss halt dieses kleine Hinweise wissen. Und das ist für jeden klar. Und
okay, dass es Nein ist, aber man sagt nicht.
Man muss nicht Nein sagen, um Nein zu kommunizieren.
Okay.
Sondern es gibt andere Wege, aber diese Wege verstehen alle. Aber ich bin in Korea eigentlich lauter und gesprächiger als in Deutschland. Also, oder als mein deutsches Ich.
Okay. Ja. Und fandst du das unhöflich, wie die Leute hier? Hat dich das schockiert, wie die Leute hier miteinander umgehen und sagen einfach, nee, das mache ich nicht? Oder so eine offene Abgrenzung? Fandst du das unhöflich untereinander im Umgang?
Unhöflich nicht. Ich finde es gut, dass man irgendwie gerade hinaus sagt. Vielleicht ist es das auch, was ich von Deutschland mitgenommen habe oder verinnerlicht habe, seitdem ich hier bin. Unhöflich finde ich nicht. Mhm. Ich finde es immer schwierig, wenn man nicht genau das sagt, was man meint. Mhm. Und weil man dann immer interpretieren muss, was hat derjenige oder diejenige gemeint damit. Mhm.
Und fühlst du dich hier in Deutschland noch als Gast? Ich meine, man sieht natürlich, dass du aus Asien kommst. Mhm. Wie gehst du damit um? Hast du das Gefühl, dass du hier anders behandelt wirst als die Bio-Deutschen das untereinander tun?
Das ist schwierig zu beantworten, weil ich natürlich nur das Leben kenne, was ich lebe gerade als asiatisch aussehender Mensch und auch tatsächlich aus Asien kommender Mensch. Es kommt darauf an, in welchem Umfeld man ist, glaube ich. Und klar, bei Leuten, mit denen ich zu tun habe, merke ich das nicht wirklich, weil das sind auch Leute, denen ich dann befreundet bin oder durch Arbeit und zu tun habe. Aber auf der Straße merke ich natürlich. Mhm. Und das ist vor allem vermehrt mehr aufgefallen seit letztem Jahr, als Corona aufbrach und oder Corona nach Europa kam.
Okay.
Und
glaubst du, dass da so Vorurteile geschürt wurden? Von wegen der Trump hat ja gesagt, das ist die chinesische Virus und das hast du gespürt, dass die Deutschen dich anders angucken?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist verblüffend für mich, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, dass man mich sieht auf der Straße und einfach schnell läuft oder plötzlich die Maske trägt.
Na.
Oder dass man hinterher Corona ruft.
Nein.
Doch.
Oh, das schockiert mich echt. Ja, das schockiert mich echt. Ja, das ist ziemlich dumm.
Das ist auch mir in Düsseldorf passiert und Düsseldorf ist für mich immer noch so ein bisschen meine Heimatstadt, weil ich da über 10 Jahre gewohnt habe, seitdem ich erwachsen bin und ich kenne fast jede Straßenecke und da sind ja sehr viele Asiatinnen, die auch dort geboren sind. Da ist eine große asiatische Community und das ist in Düsseldorf sowas passiert, hat mich richtig ich war enttäuscht oder entsetzt.
Glaubst du, dass einem Europäer sowas in Südkorea auch passieren kann? Oder machen die Südkoreaner sowas nicht?
Ja, ich kann natürlich nicht garantieren, dass es in Korea nicht passiert, aber dass man auf der Straße Corona hinterherruft, glaube ich nicht. Das ist überhaupt in Asien passiert.
Ja, das ist überall eine Unverschämtheit. Okay. Aber man schaut natürlich auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich durch Südkorea laufe, würden die Leute mich auch angucken, oder?
Ja. Angucken, aber aus Neugier und nicht, ich glaube aus Neugier, also ich möchte vielleicht daran auch glauben. Korea ist natürlich eine sehr homogene Gesellschaft. Also mittlerweile eigentlich nicht mehr. Aber man hat immer noch die Vorstellung, dass Korea eine homogene Gesellschaft ist.
Ja.
Und das ist, es ist so homogen oder diese Vorstellung ist so stark ausgeprägt, dass wenn ich nach Korea gehe,
ja,
dass die Leute merken, dass ich nicht wirklich Koreanerin bin.
Okay.
Oder dass ich irgendwie im Ausland lebe. Mir wurde schon mal gesagt, dass ich gut Koreanisch kann.
Na.
Ich dachte so, okay, vielen Dank.
Ah, das ist ja verblüffend. Also die Diversität ist dann in Deutschland viel größer oder als in Korea.
Ja, natürlich. Ja. Mhm. Also Deutschland ist ein Einwanderungsland. Mhm. Das muss man, glaube ich, auch so sagen. Mhm. Und Korea ist noch dabei, diese Diversitätsthemen für sich zu klären oder zu irgendwie diese Interesse ist da, aber es ist noch nicht so ganz ausgereift. Mhm. Und viele Leute haben noch keine Berührung mit anderen Kulturen und oder mit Leuten, die nicht aus Korea kommen und sind erstmal neugierig und deswegen würde man vielleicht auffallen auf der Straße, mhm, wenn man nicht Koreaner ist. Aber das ist, finde ich, nicht mit bösen Absichten.
Mhm. Und du sagst, dass du die hier manchmal so spürst.
Ja.
Das ist ja ein Thema, was dich auch, du bist in so einem Gremium drin, vielleicht können wir da kurz drüber sprechen.
Genau.
Wir haben ja auch den André Ülner, mit dem wir übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem machen wir auch einen Podcast, der kommt direkt nach dir, der Podcast, einen Agenten für Diversitätsentwicklung.
Mhm.
Ja, aber wir wollten über dein Gremium sprechen, was da passiert.
Genau, also André hat ein paar Leute, die in Ludwigshafen leben, angefragt, ob sie für Stadtphilharmonie so ein Gremium arbeiten würden. Und diese Gruppe war da, als ich angefangen habe, hier bei der Stadtphilharmonie zu arbeiten. Und sie haben mich gefragt, ob ich dazukommen will. Und ich fand die Gruppe so sympathisch. Mhm. Und das ist natürlich auch, dass die Gruppe beschäftigt sich mit diesen Diversitätsthemen und überlegt, wie kann die Staatsphilharmonie mehr in der Stadt verankert werden oder wie kann die Stadt, also Stadt an sich, in die Staatsphilharmonie kommen. Es ist immer eine so beide gegenseitige Arbeit.
Und da lernst du die ganz verschiedenen Menschen kennen, die keine europäischen Wurzeln haben. Kannst du vielleicht ein paar Nationalitäten sagen, die sich da treffen?
Ja, das sind verschiedene Leute mit unterschiedlichen Hintergrund. Ich komme aus Asien, dann gibt es eine Frau, die aus Afrika kommt oder eine Frau, die halb deutsch und halb asiatisch ist, aber in Deutschland aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen ist. Und dann haben wir noch ein Musiker, der aus orientalischen Musikakademie in Mannheim und eine Frau, die deutsch ist, aber türkisch gelesen wird und auch ihre Eltern kommen aus Türkei. Und das sind sehr viele Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen, auch unterschiedlichen Rassismuserfahrungen. Wir treffen uns regelmäßig und überlegen Konzepte oder Programme, die dann Staatsphilharmonie, also wir sehen uns als quasi als Brücke zwischen Stadt und die Staatsphilharmonie.
Mhm.
Deswegen haben wir uns auch einen Namen gegeben.
Okay.
Der ist Stadtphilharmonie.
Stadtphilharmonie, okay.
Und genau, die Gruppe ist ja noch ein bisschen frisch und durch Corona konnten wir uns nur digital treffen. Wir haben, glaube ich, live ein, zwei Mal gesehen aber wir sind bald dann auch sichtbar als Gruppe.
Und das ist sicher ein interessanter Austausch. Und sind die Erfahrungen, die die Frauen und Männer da machen mit Rassismus, sind die alle sehr ähnlich? Oder gibt es unterschiedlichen Rassismus? Erfährt man als asiatischer Mensch oder als Mensch, der aus seine Wurzeln in Afrika hat oder jetzt vielleicht südosteuropäisch aussieht, glaubst du, dass die dass die jeweils andere Sachen zu spüren bekommen, oder ist das eher so ein allgemeines Ding, was man da abbekommt, wenn man nicht so biodeutsch aussieht?
Ich finde schon, also zum Beispiel die Frau, die aus Afrika kommt, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, deswegen, was sie uns erzählt hat, da bin ich richtig schockiert. Es hat klar, es kommt darauf an, wie man aussieht, wie man gelesen wird, und davon hängt es auch ab, wie viele Rassismuserfahrungen oder wie schlimm diese Erfahrungen sind und wie häufig. Aber letztendlich funktioniert Rassismus ja immer mit gleichen Taktik und mit gleichen, ja, das hat den gleichen Ursprung.
Ja. Ich glaube, dass wir im Haus, wir sind ja ein multinationales Orchester, wir haben 17 verschiedene Nationalitäten, dass das hier im Hause vielleicht nicht so spürbar ist, aber ich meine, über die Straße, da laufen kluge, freundliche Menschen, aber auch dumme, aggressive Menschen. Das gibt es überall, und vielleicht ist das hier in Europa so ein bisschen offensiver, wenn das in Asien, wenn du sagst, dass es Interesse und Neugier ist, die einem Europäer da mit einer langen Nase begegnet, dann ist das schon, das tut schon weh, wenn das, also ich finde das unangenehm für mich als Bio-Deutschen, dass ich das dann so mitkriege. Ne?
Ja.
Es gibt schon da bestimmt blöde Situationen, das kann ich mir vorstellen.
Ja, also was es auch so ein bisschen Orchester betrifft, unser Orchester ist international, und man muss sich fragen, ist international divers? Also divers.
Ja, ist es nicht.
Ist es nicht.
Nee, ist es nicht, nee.
Und wenn man die Stadt anschaut, Ludwigshafen, dann Orchester bildet nicht das, was die Stadt, also was Stadt ausmacht.
Ja, aber wir sind, glaube ich, durch die Multinationalität schon viel näher dran, als die meisten Arbeitgeber hier in der Stadt überhaupt. Ja. Und wir haben ja das Probespiel, und ich war ja 25 Jahre jetzt Trompeter da und habe etliche Probespiele erlebt und habe nie irgendwie mitgekriegt, dass die Hautfarbe oder Geschlecht oder irgendwas eine Rolle gespielt hat. Also bis jetzt war das so, dass in dem Moment, ob das gerecht ist oder nicht, beim Probespiel die oder derjenige die Stelle bekommen hat, die in dem Moment am besten gespielt hat. Mhm. Ich habe sogar erlebt, dass es Situationen gegeben hat, wo ein Partner von einem Orchestermitglied vorgespielt hat, und das war, und dieser Partner war im Stechen mit einem anderen, und die andere war ein Müh, hat das Instrument etwas freier geklungen. Und dann war das nicht durchzusetzen, dass man den Partner von dem Orchestermitglied nimmt. Mhm. Also das hat mich auch, ich habe das erst hinterher erfahren, weil dass die zwei ein Paar waren. Mhm. Und das war schon auch ein einschneidendes Erlebnis.
Ja.
Ja, jetzt lass uns über etwas leichtere Sachen sprechen. Ja, du wolltest noch was? Okay. Die Ojong zeigt mir das Fingerchen, das ist gut, aber.
Nein, damit du.
Das, ja.
Das war kein Kritikpunkt. Das ist kein Kritikpunkt an unserem Orchester.
Nein, das verstehe ich auch nicht so.
Ich bin auch super glücklich, dass ich hier arbeite, weil dadurch, also, das ist das einzige Orchester, was diese 360-Grad-Programme hat. Und sich wirklich damit Gedanken macht, wie können wir diverse Publikum kriegen, wie können wir diverse Musiker kriegen.
Ja.
Und ich bin irgendwie zufällig hier gelandet und bin auch zufällig People of Color und habe die Ehre, bei diesen neben meinen Trainee-Beschäftigung, Job, bei diesem Gruppe mitzuarbeiten und meine Ansicht teilen zu können. Das ist mir wichtig zu erwähnen.
Ja, das ist toll, dass du das sagst, und ich finde das auch gut, dass an unserem Haus das ganz offensiv angegangen wird, und es ist ein extrem schwieriges Thema. Es ist für die Leute, nochmal den Hinweis auf den André Ülner im nächsten Podcast, für die Leute, die sich da an vorderster Front bewegen, um diese diversitäre Entwicklung, extrem schwierig und extrem aufreibend.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, du spürst ja, dass du hier willkommen bist im Orchester und dass das alle, ja, aber trotzdem gibt es natürlich die Welt draußen, die dir andere Sachen da oft spiegelt. Ja. Gut. Es gibt einen festen Bestandteil unseres Podcasts, der heißt der Überraschungsgegenstand, und ich wollte dir eigentlich was mitbringen, dann hast du gesagt, nee, ich bring dir was mit.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt, was du
ich
mitbringst.
Ich habe das hier mitgebracht.
Okay, das ist ein Ausweis.
Genau, das ist mein koreanischer Perso.
Okay.
Das habe ich mitgebracht, aber dann habe ich nicht daran gedacht, dass du das nicht lesen kannst.
Ja, okay. Da steht was mit 9-11-0-11.
Oh ja, genau, das ist mein Geburtsjahrgang, und was danach steht, das ist mein Personnummer, die darfst du nicht sagen.
Ja.
Ich habe das mitgebracht, weil ich so eine Geschichte mit meinen, ich habe ja vorhin ja erzählt, was, wie selten mein Name ist.
Ja.
Aber ich habe noch eine Geschichte über meinen Namen, und zwar, ich habe einen neuen Namen.
Okay.
Einen neuen Vornamen. Und das war mir nicht so bewusst, dass es für viele interessant sein könnte.
Okay.
Ich habe seit ein paar Jahren einen neuen Vornamen, weil meine Eltern, also in Korea ist so, ich glaube, im asiatischen Raum ist verbreitet, dass der Name, also dass die Namen haben immer eine Bedeutung.
Okay.
Und diese Bedeutung und der Name, dieser Wechselspiel, dass das einen Einfluss auf das Leben hat.
Okay, boah, das ist sehr interessant.
Ja, und meine Eltern waren vor ein paar Jahren wahrscheinlich bei einem Mönch, wir haben sowas wie Astrologie, was mit Geburtstag und Geburtszeit und Jahrgang zu tun hat.
Ja.
Und das ist so eine Wissenschaft, das muss man nicht glauben. Aber er hätte wohl gesagt, dass der Name nicht mehr so gut ist für mich.
Und dann ist dann, okay, jetzt genau. Das ist ja spannend. Ja.
Und er hat ein paar neue Namen geschrieben. Es gibt in Korea auch einen Beruf, derjenige macht hauptsächlich, entwirft neue Namen.
Okay.
Und in Europa ist so, dass es ja so einen Kanon an diesen Namen gibt.
Ja.
Aber auf Koreanisch kann man halt alle Buchstaben zusammen mixen, also Vokalen und Silben und Vokalen, und dann ergibt sich ein Namen, der vielleicht noch so in dieser Form gar nicht existiert hat.
Okay.
Also gibt es unendliche Möglichkeiten an Namen.
Ja.
Genau, und dann haben meine Eltern mich angerufen, hat das mir so ein bisschen mitgeteilt.
Ja.
Und ich hatte quasi, ich wusste, dass ich da keine Möglichkeit habe, Nein zu sagen.
Okay. Sanfte Überzeugung, ja.
Ja. Und dann habe ich diese fünf irgendwie Vorschläge bekommen und durfte einen Namen aussuchen.
Nein. Okay.
Und der heißt Hua Jin.
Okay.
Und den habe ich nur eigentlich genommen, weil das gleiche Initialen, also H und J.
Okay.
Aber es ist jetzt so, dass meine Eltern und meine Verwandten mich mit meinem neuen Namen ansprechen, aber ich meinen Namen nicht offiziell ändern kann, weil ich in Europa lebe und all meine Lebensläufe, irgendwie Zeugnisse und Visum auf meinen alten Namen laufen.
Mhm.
Und wenn ich in Europa ist ja so, dass es sehr, sehr selten vorkommt, dass man Vornamen ändert.
Ja.
Es sei denn, es ist irgendwas passiert und man hat dann neue Identität.
Genau.
Aber in Korea ist es nicht so selten, dass man im Erwachsenenleben, weil der Name nicht mehr so gut passt oder weil der Name irgendwie schlecht ist für das Leben, dass man den Namen ändert. In Korea würde gehen, dass man im Erwachsenenleben Namen ändert und dann auch mit irgendwie sich bewirbt mit einem neuen Namen. Niemand würde sich fragen.
Okay.
Und das ist ein bisschen so wie hier mit Nachnamen, dass man Nachnamen ändert, wenn man heiratet.
Okay.
In Korea ist es unvorstellbar, dass man den Nachnamen ändert. Das ist.
Ja, jetzt musst du mir noch erzählen, was dein alter Vorname bedeutet und was dein neuer Vorname bedeutet.
Ich weiß tatsächlich nicht, was mein neuer Name bedeutet. Also Hojang bedeutet gute, schöne Reinheit, wenn man so übersetzt. Aber der neue Name weiß ich nicht. Also ich weiß wirklich nicht.
Das okay, und du hast auch deine Eltern noch nicht gefragt.
Ich habe das mal gehört, aber ich hänge auch so ein bisschen an meinen alten Namen.
Ja.
Und ich könnte natürlich einfach, wenn ich jetzt hier neue Leute kennenlerne, mit meinem neuen Namen mich vorstellen, aber
also ich finde, der Name passt auch zu dir, aber vielleicht ist es, hat der neue Name ja etwas Offensiveres, etwas Kämpferisches. Ja.
Und ich musste halt daran denken, wir hatten ja letzte Folge ging es ja bei Katharina und da ging es auch darum, dass das Orchester immer so viele Namen hatte und was das mit Identität zu tun hat. Mhm. Und da fiel mir diese Geschichte ein, dass ich einen neuen Namen habe und da wollte ich es erzählen.
Ja, und dann musst du uns aber mitteilen, wenn du rausgekriegt hast, was der neue Name bedeutet. Aber das ist ja cool von dir, dass du da jetzt noch nicht geforscht hast. lass uns noch drüber sprechen, wie du wohnst und was jetzt natürlich, ich will auch wissen, was du isst. Also ob du jetzt diese europäische Kochkultur, weil viele Musiker kochen und haben Spaß am Essen und am Leben. Wie ist das bei dir?
Ich koche sehr gerne. Ich koche aber europäisch, aber auch koreanisch. Mhm. Und für Menschen, die sich noch nicht so mit koreanischen Küche zu tun hatte, koreanische Küche besteht aus 90% aus irgendwie Chili und Knoblauch.
Okay.
und Sojasauce.
Ja.
Genau, und am Anfang, als ich nach Deutschland kam, haben Leute mir gesagt, dass man kein Knoblauch essen darf in Deutschland, weil das irgendwie unhöflich ist, nach Knoblauch zu stinken.
Okay.
Und ich wusste damals nicht, wie man nach Knoblauch riechen kann.
Okay.
Weil in Korea isst man jeden Tag, jeder isst jeden Tag Knoblauch.
Also das ganze Land riecht und keiner riecht mehr.
Ja, genau. Genau. Okay. Ja. Und ich habe am Anfang darauf geachtet, aber mittlerweile denke ich, jetzt auch, wo alle Leute auch Maske tragen, denke ich, wenn man jetzt bei mir Knoblauch riecht, dann trägt derjenige falsch die Maske.
Ja, also ich glaube, dass viele Deutsche offen sind für Knoblauch. Also ich glaube, gerade in unserem Orchester, da gibt's in einer Ecke ein ganzes Nest von Knoblauchliebhabern. Also das kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch empfehlen, mal mit der Nase durchs Orchester zu gehen. Sie finden das bestimmt raus. Also ich glaube, dass auch da eine große Offenheit bei uns ist, was das angeht. Ja, lass uns mal einen Schritt verbal durch deine Wohnung machen. Ich komme rein, ziehe ich die Schuhe aus oder lasse ich die an?
Eigentlich aus. Mhm. Ja, lieber aus.
Lieber
also,
aus.
Aber es wäre jetzt nicht schlimm, mit Schuhe durch die Wohnung zu laufen.
Okay.
Ja.
Das ist aber anders als bei dir zu Hause in Korea, oder?
Ja, bei meinen Eltern in Korea auf jeden Fall Schuhe ausziehen. Mhm. Da gibt es keine Ausnahmen.
Wohnst du in einem Altbau oder in einem Neubau?
Ich wohne in einem, würde ich sagen, in einem Altbau. Ja, ich muss über meine Wohnung was erzählen. Ich bin, es war sehr schwierig, ich wohne in Mannheim und sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Und dann habe ich eine Wohnung entdeckt, die sehr interessant geschnitten war und habe mich quasi beworben und hinterher ist mir aufgefallen, warum die Wohnung so interessant geschnitten ist. Und zwar an meiner Badtür steht ein Schild, vor dem Baden bitte duschen, danke.
Okay.
Und ich dachte, das war irgendein so ein Scherz von irgendwie Vormittag oder Vorvormittag.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass die Wohnung früher so eine Sauna-Pool-Bereich war.
Okay.
Von diesem wahrscheinlich ganzen Gebäude.
Okay.
Weil meine Wohnung sehr viele Fliesen hat.
Auch an der Wand?
Ja, genau. Und es gibt einen Raum, Nee, also nicht überall. Nicht überall. Ja. Bei einem Raum ist ist komplett gefliest.
Ja.
Also, und da sieht man auch, da wo Wasser durchgelaufen ist. Also, dass da Wasser durchlaufen kann.
Okay.
Und da habe ich in meinem Sofa, und wir sind ja mittlerweile, also wir sind ja jetzt alle eigentlich im Homeoffice,
ja,
und haben sehr viele Zoom- oder Teams-Meeting, und ja, ich sitze da eigentlich, und viele Leute haben gefragt, wo ich sitze,
ja,
weil man nur hinter mir so Fliesen sieht.
Ja, ich hab's auch gesehen und habe nur gedacht, ist die jetzt da in der Metzgerei oder was?
Dass ich, oder im Bad.
Im
oder?
Bad, ja. Das, okay, ja, cool. Hängen Bilder an der Wand, und wer ist da drauf oder was ist da drauf auf den Bildern? Ist es Kunst oder sind es deine Eltern oder?
Ich habe so ein Kunstbild an der Wand hängen und dann noch eins von mir, aber gemalt.
Mhm.
Ansonsten habe ich noch nicht so viele Bilder hängen, weil ich natürlich seit 3-4 Monaten da wohne und noch nicht, die Wohnung ist noch nicht komplett eingerichtet.
Ja, und durch Fliesen kann man schwer bohren. Da musst du wahrscheinlich Sachen aufheben. Ja. Gibt's einen religiösen Bereich in deiner Wohnung? Also in Europa sind ja Kreuze, die da hängen, oder vielleicht haben einige Kollegen haben einen Buddha da stehen, nee, oder ist nichts?
Ja, also ich habe keine Religion,
mhm,
habe aber durch meine Eltern auch, also oder Bibel ist mir jetzt nicht so ganz fern,
mhm,
weil die von meiner Mutterseite, die sind eher katholisch, also nicht katholisch, sondern evangelisch,
mhm,
und von meiner Vaterseite sind eher Buddhisten,
mhm,
und deswegen kenne ich so ein paar Sachen aus beiden Religionen, aber ich selbst habe keine Religion, und ich finde Kreuz sehr gruselig,
mhm,
weil man da einen Mann sieht, der so gekreuzt
ganz schlimm leidet. Ja.
Ja.
Mhm, mhm. Sind das die Religionen, die in Korea üblich sind? Also Christentum und?
Genau, evangelisch und Buddhismus, ja.
Hm? Und Buddhismus, okay. Was gibt's bei dir zum Frühstück? Gibt es da schon asiatisches Frühstück oder ist das Französisch, hm, Englisch?
Ich frühstücke fast nie. Ich trinke immer Kaffee.
Okay, das klingt dann schon fast Französisch, oder?
Ja.
Einen schnellen,
ja,
Kaffee und dann.
Ja.
Mhm. Hast du einen Fernseher?
Nein. Ich bin kein Fan von Fernseher.
Mhm. Ja. Hast du eine Kompaktanlage oder hörst du auf tollen Lautsprechern Radio oder Musik?
Ich habe einen Lautsprecher, der ist nicht super teuer.
Mhm.
Ja, würde gerne aber wieder so einen Plattenspieler holen.
Mhm. Welche Musik wird dann da drauf fliegen auf dem Plattenspieler?
Oh, verschieden. Ich höre von Klassik bis Hip-Hop.
Mhm.
Also ich höre wirklich alles.
Mhm.
Das je nachdem, wie meine Laune so ist.
Mhm, mhm. Und deine Möbel, sind die von Rolf Benz, von dem Designer, oder sind die von Ikea? Oder?
Naja, ich als jetzt jemand, der gerade von Studium kommt,
okay,
ist eher, also ich habe dieses Mal wirklich darauf geachtet, dass ich nicht viel von Ikea kaufe.
Mhm.
Und irgendwie über eBay Kleinanzeige, also verschiedene Möbel, die aus verschiedenen Geschichte haben,
Stilmix
zusammen.
Ja. Ja. Welches Buch liest du gerade?
Gerade lese ich nicht. Also weiß ich, gerade lese ich momentan tatsächlich nicht. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, wäre, glaube ich, war über Orchestermanagement.
Okay, eher Fachliteratur.
Ja.
Mhm. Mhm. Hast du einen Film, den du besonders magst?
Oh, ich habe viele Filme.
Oder einer, der sich besonders beeindruckt hat oder berührt hat?
Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber weil es so jetzt so ein bisschen tagesaktuell ist, Minari, also wir hatten jetzt gestern bei der Oscar-Verleihung,
mhm,
und da gibt es einen Film, der von asiatischen Amerikanern gefilmt, also gedreht und gefilmt wurde. Und es handelt sich um diesen Einwanderung, also eine Familie, die nach Amerika ausgewandert ist und diesen American Dream verfolgen. Diesen Film würde ich sehr gerne schauen.
So. Okay. Ja. Gut. Was, jetzt verlass mal vielleicht mal deine Wohnung wieder. Mhm. Was ist dein Traumziel? Du sagst gerade American Dream, Traumziel. Was wäre für dich jetzt eine schöne Perspektive, wo du in die Richtung, wo du denken könntest?
Ich würde sehr gerne im Kulturbereich bleiben, auch vor allem im Musikbereich. Schön wäre es natürlich, wenn ich eine Arbeit nachgehen könnte, die aber mit meinem kulturellen Background auch irgendwie passt, dass ich auch eine Brücke zwischen zum Beispiel Korea und Deutschland sein kann, im kulturellen Bereich. Das wäre schön, ja.
Und da ist natürlich auch deine Stärke schon, dass du hier mit Diversität zu tun hast. Und wenn du sagst, dass Korea jetzt dabei ist, das Thema auch anzugehen, dann ist das ja hochaktuell eigentlich, was du hier mitmachst.
Ja, das stimmt.
Gut, was machst du zuerst, wenn Corona vorbei ist?
Viele Freunde in Gruppe treffen. Und jetzt, wo das Wetter so schön ist, denke ich so, es wäre schön, mal irgendwie ins Café zu gehen und draußen in der Sonne mit Leuten zu reden. Das fällt mir, mit Leuten zu reden, weil digital ist Gespräch zwar da, aber es ist nie so, wie man das in echt machen würde.
Ja, das stimmt. Ja, lieber Jong, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich fand das ganz beeindruckend, aber es war auch so ein bisschen, drückt es einem aufs Herz, dass du hier mit Rassismus, das beeindruckt mich und das macht mich auch ein bisschen traurig. Und auf der anderen Seite freue ich mich, dass du hier in der Staatsphilharmonie so offene Menschen triffst und ich finde das total beeindruckend. Erstens deinen Mut, mit 15 Jahren hier hinzukommen und dich dann wirklich hier durchzusetzen, durchzukämpfen. Du nimmst deine Schwächen und sagst, ich will jetzt da weiter gucken und das finde ich beeindruckend und ich bedanke mich bei dir für den total informativen und tollen Nachmittag hier.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.